Danke, dass ich mal wieder bei euch sein darf. Darf ich das ein bisschen?
Wer mich noch nicht kennt, ich bin Samuel, man nennt mich auch Sammy, stolz aus München, bin verheiratet mit Bernice. Bernice ist die Schwester von Benny. Darüber vielleicht so ein bisschen die Connection hier. Ich war schon einmal hier, freue mich sehr, dass ich heute nochmal hier sein darf. Ich werde stehe davor, in ein paar Wochen als Jugendpastor in München berufen zu werden. Das ist so mein Job im Moment schon, mich darauf vorzubereiten. Bin dort halbzeit schon angestellt, halbzeit studiere ich noch meinen Master in Theologie. Genau, so viel zu mir. Heute soll es aber nicht um mich gehen, sondern es geht um unseren großen Herrn. Und ich habe ein Thema mitgebracht, eine Bibelstelle, über die wahrscheinlich nicht so oft gepredigt wird. Meine Schwiegermutter hat gestern, als ich ihr gesagt habe, worum es geht, gesagt: Oh wow, das hört sich ja sehr langweilig an. Hoffentlich wird es doch ein bisschen anders. Ich hoffe, dass es anders wird, dass wir ermutigt werden, herausgefordert werden und vor allem die Schönheit von Jesus heute ein Stück weit mehr in den Blick bekommen, indem wir uns mit der Stiftshütte auseinandersetzen, aus 2. Mose 25 bis 27. Vielleicht kennt ihr den Satz: Zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Und ich möchte diesen Satz heute mal ein bisschen umändern in: Zeig mir dein Zuhause und ich sag dir, wer du bist. Das Zuhause eines Menschen sagt meist viel über jemand aus. Ja, wenn man in ein Haus kommt, in dem überall ganz viel Spielzeug verteilt liegt, ein bisschen Chaos herrscht und man besser nicht hinter das Sofa schaut, dann ist man wahrscheinlich in einem Familienleben, wo den Eltern es wichtiger ist, dass ihre Kinder spielen können, als dass immer alles aufgeräumt ist. Oder kommt man in eine leere Studentenbude, wo es lediglich eine Matratze und einen PC ohne jede Deko gibt, dann ist das vielleicht ein Apartment von einem Single-Mann, der Informatik studiert. Oder man kommt in ein sehr dekoriertes, abwechslungsreiches Apartment und das zeigt ein Stück weit das Auge von demjenigen, der das geschaffen hat, dass er ein Auge fürs Detail hat, dass er weiß, worauf es ankommt, um ein schönes und dekoriertes Zuhause zu haben. Den Text, den wir uns heute anschauen wollen, nämlich die Stiftshütte, das ist ein Einblick im wahrsten Sinne des Wortes hinter den Vorhang, den Gott uns in sein Zuhause gibt. Und bei Gott können wir uns sicher sein, wenn er uns Einblick in sein Zuhause gibt, dann lehrt uns das etwas am meisten über ihn. Wenn Gott uns zeigt, guck mal, so will ich meine Wohnung haben, dann können wir anhand dieser Wohnung ganz viel über ihn selbst lernen. So wie das Zuhause von uns Einblick in unser Leben gibt, gibt die Wohnung Gottes Einblick in sein Herz. Und das wollen wir uns heute gemeinsam anschauen. Es geht jetzt nicht darum, uns heute Tipps für die eigene Wohnungseinrichtung einzuholen. Das wäre eine sehr lustige Wohnung dann, wenn wir sie so machen würden, wie Gott seine Stiftshütte baut. Aber es geht darum, dass wir Sehnsucht danach bekommen, in dieser Wohnung Gottes zu sein, bei Gott selbst zu sein. Und ich möchte noch einmal beten, weil wir wissen, dass wir abhängig sind davon, dass Gott das auf unsere Herzen schreibt. Unser großer und allmächtiger Vater, du hast in deiner Weisheit beschlossen, deinem Volk Israel diese Stiftshütte zu geben, damit du unter deinem Volk wohnen kannst. Danke so sehr, dass du sie hast uns aufschreiben lassen und dass du sagst, dass auch dieses Wort von dir eingehaucht ist, dass es nützlich ist zur Lehre, zur Unterweisung, zur Zurechtweisung, damit wir gerechter vor dir leben können. Bitte schreib dein Wort tief in unser Herz und gib uns Sehnsucht nach dir, weil wir so oft Sehnsucht nach allen möglichen Dingen auf dieser Welt haben, anstatt zur Quelle des Lebens zu dir selbst zu laufen. Wir brauchen dich und bekennen uns abhängig von dir. Amen. Kurz zur Situation, bevor wir zur Stiftshütte kommen: Was ist passiert? Gott hatte bis jetzt sein Volk aus Ägypten befreit. Das ist die große Story, in der wir uns befinden. Und dieses Volk ist jetzt unterwegs in der Wüste ins verheißene Land. Dort hatte Gott die ganzen Verheißungen gegeben, hatte gesagt, wenn ihr dorthin kommt, dann werde ich euch weiter mehren. Das Versprechen an Abraham sollte sich weiter erfüllen. Aber es war noch nicht so weit. Gott wollte ihnen erst in der Wüste noch sein Gesetz geben, wollte nochmal einen Bund mit ihnen schließen. Und das hat er ein Kapitel vor dem Kapitel, zu dem wir heute kommen, auch getan. Er hat einen Bund mit seinem Volk Israel geschlossen. Und dann hatte er gesagt, jetzt dürfen die 70 Ältesten plus Mose und Aaron dürfen jetzt auf den Berg Gottes kommen. Und den Berg müssen wir uns so vorstellen, es war eine riesengroße Wolke oben und es war sehr beängstigend. Auf den Berg sollte eigentlich niemand kommen. Gott hatte gesagt, wer nur in die Nähe davon kommt, wer diesen Berg berührt, egal ob Mensch oder Tier, der wird augenblicklich sterben, weil das mein Gebiet ist. Hier ist heiliger Boden, kommt dem nicht zu nah. Und jetzt gibt er 70 Männern plus Mose und Aaron die Gelegenheit, doch zu ihm zu kommen. Und dann gibt er Mose diese schönste der Gelegenheiten, nämlich er sagt, jetzt kletter noch ein Stück weiter hinauf und komm in diese Wolke hinein. Komm direkt in meine Gegenwart. Und das, was jetzt durch die Stiftshütte passiert, was wir gleich lesen werden, ist, dass Gott sagt, ich möchte es jetzt noch viel tiefer haben. Ich möchte jetzt nicht nur, dass Mose zu mir kommen kann, ich mit einem Mann aus dem Volk Gemeinschaft haben kann, sondern ich selbst will quasi mit dieser Wolke vom Berg hinunterkommen und in ein Zelt ziehen, damit ich immer mitten unter euch wohnen kann. Das ist das, was wir gleich lesen werden. Und wir fangen an mit 2. Mose 25, wo Gott jetzt zu Mose redet. 2. Mose 25, die Verse 1 bis 9. Wir werden heute nicht alles aus diesen Kapiteln lesen, sonst wäre die Predigt schon damit gefüllt. Aber kleine Abschnitte werden wir uns anschauen. 2. Mose 25. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage den Israeliten, dass sie für mich eine Opfergabe erheben von jedem, der es freiwillig gibt. Das ist aber die Opfergabe, die ihr von ihnen erheben sollt. Gold, Silber, Kupfer, blauer und roter Purpur, Scharlach, feine Leinwand, Ziegenhaar, rot gefärbte Widderfelle, Dachsfelle, Akazienholz, Öl für die Lampen, Spezerei zum Salböl und zu wohlriechendem Räucherwerk, Onyxsteine und eingefasste Steine zum Priesterschurz und zur Brusttasche. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Genau nach dem Bild, das ich dir von der Wohnung und ihrem ganzen Gerät zeige, sollt ihr es machen. Was hier steht, ist etwas Unglaubliches. Für uns hört sich das vielleicht normal an, weil wir das von klein auf gehört haben. Ja, Gott kommt in der Stiftshütte zu seinem Volk und dann irgendwann ist es der Tempel und so weiter. Aber dass Gott hier sagt, ich will bei meinem Volk wohnen, sollte uns eigentlich ins Staunen versetzen. Das ist nicht normal, sondern das ist genial, dass Gott mit sündigen Menschen Gemeinschaft haben will. Vielleicht kennt ihr den Satz, er oder sie hält sich wohl für etwas Besseres. Ja, das sind vielleicht die coolen Jungs damals gewesen auf dem Schulhof, die ihre besondere Ecke hatten, die sich für was Besseres gehalten haben als alle anderen. Bei uns waren das immer die, die sich in die letzte Reihe des Schulbusses gesetzt haben. Das waren dann die, die sich für was Besseres gehalten haben. Aber nicht nur in der Schule, sondern überall in unserer Gesellschaft finden wir das. Dass Menschen sich für etwas Besseres halten. Ja, die Reichen geben sich nicht mit den Armen ab, Berühmte geben sich nicht mit dem Fußvolk ab und Berufsgruppen meinen immer gegenseitig die Bessere zu sein gegenüber der anderen, die, mit der man gerade verfeindet ist. Der Unterschied bei Gott ist, er hält sich nicht nur für etwas Besseres, er ist besser. Und das bedeutet, Gott müsste sich in keinem Fall mit Menschen wie dir und mir abgeben. Und in keinem Fall mit diesem sündigen, rebellischen, götzendienerischen Volk Israel damals. Gott ist so weit von uns entfernt. Er ist so viel perfekter, so viel größer und so viel besser wie der weiteste Stern, den wir uns so vorstellen können. Und darüber noch viel, 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 viel mehr hinaus. Und dass dieser perfekte, reine Gott jetzt sagt, ich will unter diesem sündigen Volk, diesen Götzendienern, möchte ich Wohnung nehmen. Das ist nicht normal, sondern das ist etwas Geniales. Er sagt, ich will unter euch wohnen, ich will Gemeinschaft mit euch haben. Und jetzt kriegt ihr den Bauplan und ich erzähle euch, wie meine Wohnung aussehen soll, damit ihr auch wisst, mit wem ihr es hier eigentlich zu tun habt. Und es ist genial, dass Gott uns diesen Einblick auch gewährt, dass er uns genau zeigt, wie seine Wohnung aussehen soll. Ich habe euch eine PowerPoint mitgebracht. Ich hoffe, das läuft genau. Wir werden uns immer einen kurzen Abschnitt durchlesen und dann werden wir einfach, ich habe so Bilder mitgebracht, wie das ungefähr aussehen könnte, was wir uns hier durchlesen, dann ist es ein bisschen einfacher, sich das vorzustellen. Ich bin selber nicht so praktisch begabt, dass ich mir die Sachen direkt im Kopf vorstellen kann. Deswegen haben mir die Bilder geholfen. Ich hoffe, sie helfen euch auch. Wir schauen uns die einzelnen Sachen nacheinander einfach erstmal an und danach gucken wir, was heißt das jetzt für uns. Lest gerne mit mir 2. Mose 25, die Verse 10 bis 22, dort lesen wir, wie die Bundeslade aussehen sollte. Gott sagt, macht eine Lade aus Akazienholz. 2,5 Elle soll die Länge sein, 1,5 Ellen die Breite und 1,5 Ellen die Höhe. Du sollst sie mit feinem Gold überziehen, innen und außen, und einen goldenen Kranz an ihr ringsherum machen. Und gieß 4 goldene Ringe und tu sie an ihre 4 Ecken, sodass 2 Ringe auf der einen und 2 auf der anderen seien. Und mache Stangen von Akazienholz und überziehe sie mit Gold. Und steck sie in die Ringe an den Seiten der Lade, dass man sie damit trage. Sie sollen in den Ringen bleiben und nicht herausgetan werden. Und du sollst in die Lade das Gesetz legen, das ich dir geben werde. Du sollst auch einen Gnadenthron machen aus feinem Gold. 2,5 Elle soll seine Länge sein und 1,5 Ellen seine Breite. Und du sollst 2 Cherubim machen aus getriebenem Gold an beiden Enden des Gnadenthrons, sodass 1 Cherub sei an diesem Ende, der andere an jenem, dass also 2 Cherubim seien an den Enden des Gnadenthrons. Und die Cherubim sollen ihre Flügel nach oben ausbreiten, dass sie mit ihren Flügeln den Gnadenthron bedecken und eines jeden Antlitz gegen das des anderen stehe. Und ihr Antlitz soll zum Gnadenthron gerichtet sein. Und du sollst den Gnadenthron oben auf die Lade tun und in die Lade das Gesetz legen, das ich dir geben werde. Dort will ich dir begegnen. Und vom Gnadenthron aus, der auf der Lade mit dem Gesetz ist, zwischen den beiden Cherubim, will ich mit dir alles reden, was ich dir gebieten will für die Israeliten. Das Bild dazu, ungefähr so könnte es ausgesehen haben. Unten diese Lade und dann oben dieser, Luther beschreibt ihn als den Gnadenthron. Wir haben vorhin in Hebräer schon Sühnedeckel gelesen, das ist das Gleiche. Das ist diese beiden Cherubim-Wesen. Es ist wie so ein Thron, ja, Gott sitzt dann da drauf, quasi bildlich, und redet von dem aus zu Mose. So kann man sich das ungefähr vorstellen, so wird das mal nachgebaut. Wir kommen weiter zu dem Tisch für die Schaubrote. Ab Vers 23. Du sollst auch einen Tisch machen aus Akazienholz. 2 Ellen soll seine Länge sein, 1 Elle seine Breite, 1,5 Ellen seine Höhe. Und du sollst ihn überziehen mit feinem Gold, und einen goldenen Kranz ringsherum machen und eine Leiste ringsherum, 1 Handbreit hoch und einen goldenen Kranz an der Leiste ringsherum und du sollst 4 goldene Ringe machen an die 4 Ecken an seinen 4 Füßen. Dicht unter der Leiste sollen die Ringe sein, sodass man Stangen hineintun und den Tisch tragen könne. Und du sollst die Stangen aus Akazienholz machen und sie mit Gold überziehen, dass der Tisch damit getragen werde. Du sollst auch aus feinem Gold seine Schüsseln und Schalen machen, seine Kannen und Becher, in denen man das Trankopfer darbringe, und du sollst auf den Tisch allezeit Schaubrote legen vor mein Angesicht. Das sieht dann ungefähr so aus. Also auch wieder ganz viel Gold. Diese Brote sollten tatsächlich das ganze Jahr über dort liegen. Die wurden zwischendurch ausgewechselt, damit die nicht verschimmeln. Genau, also das kann man sich vorstellen, wenn man so reingekommen ist in die Stiftshütte rechts, stand dieser Tisch für die Schaubrote. Dann kannst du direkt ein Bild weitermachen. Das ist das, was als nächstes kommt in unserem Text. Das ist der goldene Leuchter. Und das, was hier so diese komischen Einkerbungen sind, das sind Mandelblüten. Also es sollten Pflanzen sein, sollten da dargestellt werden. Ein Zeichen dafür, dass Gott derjenige ist, der Leben schenkt für Fruchtbarkeit. Der ist, wenn man reingekommen ist, links gewesen, dieser Leuchter. Dann lesen wir noch, kannst du noch einen weitermachen? Lesen wir noch, jetzt in Kapitel 26 kommt alles Mögliche zu diesen ganzen Vorhängen, aus was für Stoffen das sein soll, wie lang die sein soll, was für kleine Füße man alles braucht und so weiter. Das lesen wir jetzt mal nicht. Auf jeden Fall, was deutlich wird, sehr viel Vorhang, sehr viele verschiedene Bereiche. Aber einen Teil davon wollen wir lesen. Aus Kapitel 26, die Verse 31 bis 33. Dort steht, du sollst einen Vorhang machen aus blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter feiner Leinwand und sollst Cherubim einweben in kunstreicher Arbeit. Und sollst ihn aufhängen an 4 Säulen von Akazienholz, die mit Gold überzogen sind und goldene Nägel und 4 silberne Füße haben. Und du sollst den Vorhang an die Haken hängen und die Lade mit dem Gesetz hinter den Vorhang setzen, dass er euch eine Scheidewand sei zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Diesen Vorhang sehen wir hier nicht, sondern der ist dazwischen in diesem Zelt, der Begegnung, in dieser Stiftshütte. Dann geht's weiter. Es gibt noch den Brandopferaltar. Weiß nicht, ob da noch genau. Der hat ungefähr so ausgesehen mit Blut. Der ist aus Bronze. Darauf wurden dann Opfer getätigt. Und dann geht's noch ein bisschen weiter. Ein Bild habe ich noch, eine Skizze, die vielleicht hilfreich ist, damit wir ungefähr wissen, wo was ist. Unten ist man reingekommen, dann gab es so diesen Vorhof mit diesem Altar und mit einem Waschbecken, was später erst kommt. Und dann gibt es diese Stiftshütte, einmal mit dem vorderen Teil, da durften nur die Priester rein, um da den Gottesdienst zu verrichten. Also die sind reingegangen, rechts war dann dieser Schaubrottisch, den wir uns angeschaut haben, links dieser Leuchter. Vorne dann noch ein weiterer Altar, der auch erst später kommt. Und dann in diesem Allerheiligsten durfte man einmal im Jahr, der Hohepriester, einmal im Jahr reingehen, um das Volk zu entsühnen. Und dort war die Bundeslade mit diesem Gnadenthron drauf. So, du kannst gerne wieder ausmachen. Auf euren Gottesdienstblättern findet ihr die Struktur, dann ist es vielleicht einfacher zu folgen, von dem, was wir uns jetzt anschauen wollen. Ich habe am Anfang gesagt, zeig mir, wie du wohnst und ich sag dir, wer du bist. Und Gott zeigt uns jetzt hier, wie er wohnen möchte und sagt uns damit, wer er ist. Und deswegen werden wir uns in zwei Punkten jetzt anschauen, was sagt uns die Stiftshütte über Gott. Und das Erste, was wir uns anschauen wollen, ist, dass sie uns einfach etwas über ihn und seinen Charakter aussagt. Vier Punkte, die wir über ihn und seinen Charakter lernen. Und das Zweite, diese Stiftshütte sagt uns nicht nur etwas über ihn aus, sondern auch, wie können wir als sündige Menschen Gemeinschaft mit diesem heiligen Gott haben. Und das wird uns hinterher ultimativ zu Jesus Christus führen. Genau, das wird das Schönste von allem sein. Also, was sagt uns die Stiftshütte über Gott? Wir schauen nochmal in dieses Wohnzimmer Gottes. Das Erste, wir lernen, dass Gott sich hier vorstellt als der, der Leben gibt, der Lebensgeber. Ja, woran sehen wir das? Wenn Priester damals dort reingekommen sind, dann haben sie als erstes rechts mal diese Schaubrote gesehen. 24/7, 365 Tage im Jahr lagen dort diese Schaubrote. Und das sollte die Israeliten daran erinnern, wir sind nicht selber diejenigen, die uns versorgen, sondern Gott ist derjenige, der uns Leben und Nahrung gibt. Und das hatten die Israeliten ja bereits erfahren, Tag für Tag. Ja, durch das Manna, das von oben vom Himmel kam, wussten sie, wir sind es nicht selber, die sich hier am Leben erhalten in der Wüste, sondern Gott ist es. Dann haben sie sich mal kurz von rechts weggedreht nach links, haben diesen schönen Leuchter gesehen und haben gesehen, Fruchtbarkeit, schöpferische Kraft in diesen Mandelblüten, das kommt auch von Gott. Und sie haben etwas erkannt und mussten immer wieder daran erinnert werden, wenn sie in die Stiftshütte gegangen sind, nämlich Gott ist der Schöpfer und Erhalter meines Lebens. Und das ist eine Wahrheit, an die sie erinnert werden mussten, weil sie schnell dabei waren, auf sich selbst zu vertrauen. Weil sie schnell meinten, wir können unabhängig leben. Weil sie schnell gedacht haben, ich kann auf meine eigene Kraft bauen und komme damit eigentlich ganz gut voran. Aber ich glaube, sowohl sie als auch wir müssen daran erinnert werden, wir können nichts für unser Leben. Deswegen fängt wahrscheinlich die Bibel genau damit an, Gott zu beschreiben als den Schöpfer unseres Lebens, unserer Welt. Wir können unser Leben weder erhalten, noch es irgendwie weiterführen. Wir haben uns nicht geschaffen und wir werden es nicht schaffen, uns nur einen Herzschlag weiter am Leben zu erhalten, wenn Gott es nicht will. Und das fordert uns ziemlich direkt heraus, weil wir oft sind wie Passagiere in einem Flugzeug, ja, die meinen, sie könnten gerade fliegen. Aber nimm ihnen mal dieses Flugzeug weg, und das Einzige, was sie machen werden, ist noch einen Flug erleben, nämlich den Flug Richtung Tod. Und wir sind oft so arrogant und meinen, wir sind diese Passagiere, die fliegen können. Aber nimm mal Gott aus deinem Leben weg und das Einzige, was übrig bleibt, ist der ewige Tod. Weil Gott der Erhalter deines Lebens ist. Apostelgeschichte 17, da sagt Paulus, denn in diesem Gott, in ihm leben, weben und sind wir. Nichts können wir aus uns heraus. Keiner von uns ist einfach so aus sich heraus, so wie Gott es ist. Und das ist eine erste Wahrheit, die, glaube ich, tief in unser Herz gehen muss, dass du dir für keinen deiner Herzschläge auf die Schulter klopfen kannst. Dass dir auch kein Fitnessprogramm, kein Essensplan, kein Arzt oder Ratgeber dir ein längeres Leben geben kann, wenn Gott es nicht will. Dass du nichts dafür tun kannst, dein Leben zu erhalten, wenn Gott dir nicht gnädig ist. Wir sind oft so hochmütig und meinen, alle Dinge selbst in der Hand zu haben Und das wird, glaube ich, vor allem sichtbar, wenn wir in Krisen kommen. Weil das Erste, was wir in Krisen tun, oft ist, uns mehr anzustrengen. Einfach zu denken, jetzt muss ich halt mehr tun, um aus dieser Krise wieder herauszukommen. Anstatt anzuerkennen, diese Krise ist mir von Gott geschenkt, um mich in dem richtigen Licht zu sehen, nämlich, dass ich zu ihm komme und zu ihm bete. Wie viel mehr würden wir wohl beten und Gott bitten, dass er unser Leben erhält, wenn wir wüssten, wie abhängig wir von ihm sind? Wie viel mehr würden wir ihm wohl danken für die ganzen guten Kleinigkeiten jeden Tag, die wir erleben, wenn wir wissen, dass wir sie uns nicht selbst erarbeitet haben, sondern dass sie letztendlich von Gott geschenkt sind? Das ist das, was die Priester sehen durften, wenn sie in diese Stiftshütte gegangen sind und gesehen haben, ja, Gott ist derjenige, der uns erhält. Gott ist derjenige, der uns das Leben gegeben hat. Nicht wir selber, sondern Gott ist der Lebensgeber und Erhalter. Das Zweite, was wir hier über Gott lernen, ist, dass Gott der mächtige König ist. Eine Sache, die kommt in der Stiftshütte immer wieder vor, wir haben sie auf ein paar Mal gelesen hier, sie kommt insgesamt über 90 Mal in der Bibel vor. Eine Sache, die wir uns wahrscheinlich nicht in unser Wohnzimmer reinhängen würden oder auf irgendwelche Sachen draufnähen würden, was Gott aber sehr gerne in seinem Wohnzimmer hat, und das sind die sogenannten Cherubim. Wir haben sogar vorhin schon im Lied von diesen Cherubim und Seraphim gesungen. Die kommen sowohl vor, dass sie auf dieser Bundeslade stehen sollten, als auch auf ein paar Vorhängen, wo sie eingestickt werden sollten. Und das sind einfach Engelwesen, aber nicht so diese Engelwesen, die uns oft heutzutage verkauft werden, die irgendwo schön auf irgendwelchen Wolken sitzen und Harfe spielen. Ja, solche Engel kennen wir in der Bibel nicht, sondern Gott gibt uns einen ziemlich realistischen Einblick von diesen Engelswesen. Ich möchte euch mal kurz mit hineinnehmen, wie sie dargestellt werden. Manche von ihnen werden dargestellt als Engel mit dem Körper eines Löwen, mit den Flügeln wie Adler und dem Kopf eines Menschen. Manche werden dargestellt wie so über riesengroße Räder, die ineinander verwoben sind, überall voll mit Augen. Ja, total übernatürlich, gigantisch, können wir uns gar nicht richtig vorstellen. Die können gleichzeitig in alle Richtungen laufen und sind überall zu sehen. Einige von ihnen hat Gott benutzt, um den Eingang zum Garten Eden zu versperren. Und sie kriegen blitzende Schwerter, flammende Schwerter in die Hand. Das Rauschen von den Flügeln dieser Cherubim wird beschrieben wie das Rauschen großer Wasser, wie wenn Gott selbst redet. Ja, was müssen das für mächtige Wesen gewesen sein? Und wir merken das, weil wenn diese Menschen, wenn diese Engelswesen Menschen begegnen, dann ist das Erste, was diese Cherubim sagen, fürchte dich nicht. Warum sagen sie das? Weil die Menschen Panik hatten. Weil die Menschen einfach große Angst hatten. Wenn sie diesen Engelwesen begegnet sind, dann war das keine, oh ja, hallo, ein Engel, wie schön, sondern es war einfach pure Panik, die in ihnen aufgekommen ist. Ich will am liebsten weglaufen oder wie tot zu Boden fallen, weil diese Engelwesen so gigantisch groß sind. Und jetzt ist das Unglaubliche, dass Gott hier sagt, und er benutzt diesen Ausdruck immer wieder in der Bibel, ich bin der Gott, der über den Cherubim thront. Ja, dieser Gnadenthron, er sieht ja sogar so aus, diese beiden Engel breiten ihre Flügel aus und es ist wie, als würde Gott sie einfach draufsetzen auf diese mächtigen Wesen und sagen, ich stehe noch viel mehr darüber. Wir könnten uns jetzt alle Stellen zu Cherubim anschauen, aber das würde es letztendlich nicht den Punkt treffen, sondern es geht darum, dass Gott sagt, ich bin noch viel größer. Du hast schon Angst vor einem Cherub? Ja, dann müsstest du wissen, wie viel Angst du vor mir haben solltest. Und ganz ehrlich, würde jetzt irgendwie ein Cherub hier in diesem Raum erscheinen, wir würden wahrscheinlich alle wie tot zu Boden fallen oder wenn manche es noch schaffen, irgendwie hier rauslaufen. Und Gott sagt, ich bin viel furchteinflößender, als jeder Cherub es sein könnte. Ich bin viel mächtiger. Ich habe die Herrschaft. Ich bin der, der thront über diesen großen Cherubim. Gott ist ein mächtiger König, der Macht hat über alles und jeden. Er thront nicht nur über den Cherubim, sondern er thront auch über dir und über deinem Leben. Wir reden uns schnell ein, dass wir selbst bestimmen können, dass wir diejenigen sind, die auf dem Thron sitzen, unseres eigenen Lebens, manchmal sogar noch auf dem Leben von anderen. Aber so ist es nicht. Gott ist derjenige, der auf dem Thron sitzt. Und auch das ist eine Wahrheit, die sich den Israeliten ganz, ganz, ganz tief einprägen musste. Dass sie erkennen, ich selbst sitze nicht auf dem Thron meines Lebens. Gott ist der, der über den Cherubim und auch über mir thront. der dritte Aspekt, den wir sehen, Gott ist der Kostbare und Heilige. Wenn ein Mann seiner Freundin einen Heiratsantrag machen will, dann kauft er für sie meistens einen kostbaren Edelstein. Ja, der ist dann schön an einem Ring und den kann man dann in einer sehr romantischen Feier weitergeben. Und für manche, vor allem in den USA ist das anscheinend so, habe ich mir sagen lassen, zeigt der dafür ausgegebene Betrag den Wert, den man dieser Freundin oder dann Verlobten beimisst. Ja, also je mehr man dafür ausgegeben hat, desto wertvoller fühlt sich hinter die Frau von ihrem Mann wertgeschätzt. Zum Beispiel kommt die Frau zu ihren Freundinnen und sagt, schau mal, mein Verlobter hat 4.000 Euro für diesen Ring bezahlt. Für ihn bin ich wirklich kostbar. Und jedes Mal, wenn der Verlobte dann diesen Ring sieht, erstmal weint er vielleicht eine Träne für das weggegebene Geld, aber dann erinnert er sich hoffentlich an den Wert seiner zukünftigen, dass der noch viel, viel größer ist als das, was er in diesen Ring investiert hat. Und Gott, er fordert hier die Israeliten auf, ihre besten Materialien für ihn zu geben. Wir haben das gelesen. Er sagt, gebt mir all euer Gold, oder nicht all euer, aber gebt mir Gold, gebt mir Silber, gebt mir Bronze, gebt mir teure Stoffe, Öl, Edelsteine, also weit mehr als 4.000 Euro. Die Frage ist, brauchte Gott das? Nein, auf keinen Fall. Er hat doch diese ganzen Dinge geschaffen. Er braucht gar nichts. Alles, was wir nehmen könnten, selbst wenn wir die ganze Welt ihm geben würden, würde er sagen, das gehört doch schon längst mir. Wer seid ihr eigentlich? Was denkt ihr eigentlich von euch? Aber was er den Israeliten damit klar machen möchte, ist, guckt mal, ihr gebt das Wertvollste für mich und es ist angebracht so, weil ich das Wertvollste bin, was ihr habt. Wenn ihr mir das Wertvollste gebt, dann müsst ihr anerkennen, ja, ich bin noch viel wertvoller als alles Gold, was ihr jemals zusammenbringen könntet. Ich bin der wirklich Kostbare. Ich bin viel mehr wert als alle Materialien. Ich bin reich, ich bin herrlich, ich bin kostbar und dass ich unter euch wohne, ist unendlich viel wertvoller als alles andere, was ihr haben könntet. Es würde euch gar nichts bringen, wenn ich euch alles Gold der Welt geben würde, weil ihr etwas viel mehr braucht, nämlich mich selbst. Das ist es, was die Israeliten hier erkennen sollten, wenn sie in diese Stiftshütte gegangen sind und gesehen haben, wow, alle diese Materialien, sie sind so kostbar, dieser Gott ist noch viel kostbarer. Und nicht nur das, eins dieser Materialien, das sticht besonders heraus, die Becher, die Gefäße, der Schaubrotetisch, die Bundeslade, der Leuchter, die Wände im Allerheiligsten, alle haben das gleiche Material, nämlich Gold. Gold scheint hier die Haupteigenschaft zu sein, in der Gott sich präsentieren möchte. Er zeigt damit nicht nur, wie unendlich kostbar er ist, sondern auch, wie unendlich rein er ist, wie perfekt er ist. Gold steht immer wieder für diese Reinheit in der Bibel, für diese Perfektion, für Heiligkeit, für etwas Abgesondertes. Und wenn so viele Dinge hier aus Gold sind, dann dürfen wir sehen, der Gott Israels ist nicht nur unendlich wertvoll, er ist auch vollkommen rein. Kein Fehler ist in ihm, keine Unreinheit, kein Makel, keine Ungerechtigkeit, keine Sünde. Und in seiner Gegenwart gibt es dafür nicht mal einen Platz. Keine Unreinheit, kein Mangelhaftes, nichts Fehlerbehaftetes findet Platz in der Wohnung Gottes. Und das ist etwas sehr, sehr Schönes im ersten Moment. Weil es uns sagt, Gott ist ein perfekter Gott, der sich nicht weiterentwickeln braucht oder wird. Der sich nicht verändern muss, um noch ein Stückchen besser zu werden. Der nicht irgendetwas von außen braucht, damit er irgendwie perfektioniert werden könnte. Und wer bei ihm ist, in seiner Gemeinschaft, der braucht keine Angst zu haben, dass sich irgendetwas Böses oder Unvorhergesehenes kommt auf ihn. Wie schön, dass wir einen Gott kennen, der niemals unangemessen oder übertrieben reagiert, weil er sich selbst als der Wahrhaftige, als der Reine präsentiert, der, bei dem kein Fehler ist. Wie schön, dass wir einen reinen und heiligen Gott haben. Er ist nicht wie die Götter dieser Welt, ja, die so oft willkürlich sind, wo Menschen, wenn sie ihnen nachfolgen, ihr ganzes Leben lang immer noch nicht wissen, werde ich hinterher in den Himmel kommen oder nicht, kann ich den Versprechen dieses Gottes glauben? Ja, im Islam wird Allah sogar manchmal als ein Gott der Falschheit weitergegeben, weil er der Einzige ist, der lügen kann und lügen darf. Wie schrecklich ist so ein Gottesbild und wie schön ist es, einen Gott zu kennen, der sich selbst mit Gold vergleicht, mit Reinheit, mit Wahrhaftigkeit, bei dem man weiß, da bin ich an einem, der wirklich treu ist zu dem, was er sagt. Wo ich nicht Angst haben muss, dass ich irgendwann im Himmel bin und dann auf einmal Dinge kommen, die Gott ganz anders vorhergesagt hatte.
Nein, er ist rein, er ist heilig und das ist so gut für uns. Ich will dich fragen, kennst du diesen Gott, der heute derselbe ist, wie er sich in der Stiftshütte präsentiert? Und damit meine ich nicht, weißt du diese Dinge, die ich gerade gesagt habe, über ihn? Hast du viel Wissen über diesen Gott? Darum geht es mir nicht, sondern bist du diesem Gott begegnet? Die Stiftshütte wird auch das Zelt der Begegnung genannt. Ich glaube, wir sind gut darin, viel über Gott zu wissen. Und das ist auch relativ leicht, ja? Man kann die Bibel lesen, man kann Bücher lesen, alles Mögliche dafür tun. Immer mehr Wissen sich über Gott anzuhäufen. Aber die Frage sollte nicht sein, weißt du viel über Gott, sondern bist du diesem Gott begegnet? Hat dieses Wissen über ihn sich gesetzt in dein Herz? Kennst du diesen Gott? Bist du Gott als dem Lebensgeber und Erhalter begegnet oder suchst du immer noch nach Leben in Spaß und Beziehungen? Bist du diesem Gott als dem mächtigen König begegnet oder lebst du nach deinen eigenen Regeln und meinst es immer besser zu wissen? Bist du dem Kostbaren und Reinen begegnet oder hängst du dein Herz weiter an belanglose Dinge dieser Welt? Ich bin mir bewusst, dass wir Gottes Erkenntnis nicht produzieren können, dass es etwas ist, was Gott in unser Herz geben muss. Aber ich glaube, wir dürfen und sollten dafür beten, weil das ein Gebet ist, was Gott gerne erhört. Dass er sich uns offenbart, das ist das Wichtigste, was wir brauchen, weil wir sonst wie Menschen sind, die immer wieder in die Wüste laufen und meinen, dort Wasser zu finden, anstatt zur Quelle des ewigen Lebens. Wir brauchen wahre Gotteserkenntnis, damit wir aufhören, zu Ersatzgöttern zu laufen, damit wir aufhören, falsche Prioritäten in unserem Leben zu setzen und damit wir anfangen, ihn in seiner Schönheit zu erkennen. Ich wünsche mir das so sehr für mich und für uns alle, dass das unser Leben erfüllen darf, dass er unser Leben erfüllen darf und wir nicht hinlaufen zu irgendwelchen Dingen, die uns im Endeffekt doch nur enttäuschen können. Wir kommen zum vierten Punkt, was die Stiftshütte uns über Gott mitgibt, nämlich Gott ist irgendwie unerreichbar. Die Stiftshütte, sie besteht größtenteils aus Vorhängen und Absperrungen. Ja, da gibt es diese Vorhänge vor dem Vorhof, damit nicht einfach jeder in das Gebiet der Wohnung Gottes kann. Dann gibt es die Vorhänge für das Zelt. In dieses Zelt durften nur die Priester rein. Da gibt es mitten im Zelt nochmal einen Vorhang. Hier durfte man nur einmal im Jahr ein Mann nur rein. Und eigentlich könnte man sagen, wenn man von außen guckt, so je näher man Gott will, je näher man in Richtung diese Bundeslade möchte, desto schwieriger wurde es irgendwie und desto weniger Menschen konnten überhaupt zu ihm kommen. Und jetzt könnte leicht die Frage kommen, Gott will den Israeliten, die durch diese ganzen Anweisungen den Zugang zu ihm so schwer wie möglich machen, warum konnte Gott nicht einfach so im Volk wohnen? Warum der ganze Aufwand? Warum nicht diese ganze Wolke nehmen, die auf dem Berg dieser Herrlichkeit war und einfach runter mitten ins Volk? Warum dieser ganze Aufwand, um zu Gott zu kommen? Und ich glaube, dafür müssen wir ganz an den Anfang der Bibel gehen, zu einer Zeit, als genau das noch möglich war. Als Gott ganz nah mit den Menschen gewohnt hat, mit seinem Volk im Garten Eden, mit Adam und Eva. In engster Beziehung zueinander, vielleicht Abendspaziergänge zusammen gemacht, miteinander von Angesicht zu Angesicht geredet, Gemeinschaft gehabt, miteinander gegessen, sich einfach gut unterhalten, die beste und perfekteste Gemeinschaft, die man sich vorstellen kann. Aber Adam und Eva haben rebelliert, wie wir wissen, gegen diesen Gott. Sie haben gesündigt, anstatt diese perfekte Gemeinschaft zu genießen. Und Gott hat sie völlig zu Recht aus seiner Gemeinschaft entfernt. Er hat es sogar so gemacht, dass er diese Cherubim hingestellt hat, damit diese Menschen nicht wieder zurück zu ihm kommen können. Und für uns hört sich das jetzt nach einer Strafe an, aber ich glaube, was dort passiert, war tatsächlich pure Gnade Gottes. Was wäre passiert, wenn sündige Menschen in diese perfekte Herrlichkeit mit Gott zurückgekommen wären? Sie wären wie ein Komet gewesen, der in die Atmosphäre eindringt und wären komplett verglüht. Denn in der perfekten und reinen und heiligen Gegenwart Gottes können sündige Menschen wie du und ich nicht bestehen. Und das Einzige, was uns dort erwartet, ist augenblicklich zu Boden zu fallen und zu sterben. Und deswegen, dass Gott hier diese Cherubim hinstellt und sagt, ihr könnt nicht mehr zu mir kommen, das ist pure Gnade. Das ist das Beste, was uns als Menschheit passieren konnte. Und dass Gott jetzt nicht einfach so unter sein Volk kommt mit dieser Wolke,
einfach seine ganze Herrlichkeit und Heiligkeit über diesem Volk ergießt, ist pure Gnade für das Volk, weil das Volk sonst augenblicklich sterben müsste. Es würde keine Minute überleben, keine Sekunde überleben in der perfekten Heiligkeit dieses gerechten Gottes, sondern sie würden nur mit dem Zorn Gottes konfrontiert werden. Und deswegen ist die Stiftshütte wie so ein Zaun von einem Löwenkäfig. Dieser Zaun schützt nicht die Löwen davor, dass die Menschen zu ihnen kommen, sondern dieser Zaun schützt die Menschen davor, dass die Löwen zu ihnen kommen. Gott beschränkt sich, indem er sich in diese Stiftshütte begibt, damit das Volk nicht sterben muss, unter dem er wohnen möchte. Diese Stiftshütte zeigt uns, dieser Gott ist eigentlich unerreichbar, aber dass Gott jetzt sagt, ich komme in mein Volk und mache mich erreichbar, wenigstens einmal im Jahr für einen kurzen Moment für den Hohenpriester, das ist schon mal pure Gnade. Gott macht sich erreichbar für uns. Obwohl wir gar nichts vor Gott zu bringen haben, bringt Gott sich selbst zu uns. Darüber können wir nur staunen. Das ist Gnade. Wie muss das wohl für Mose gewesen sein? Ja, inmitten der Herrlichkeit Gottes auf dem Berg allein mit Gott und er bekommt jetzt diesen Auftrag, die Stiftshütte zu bauen. Und als er das gehört hat, war seine erste Reaktion wahrscheinlich, wow, was? Gott will bei uns wohnen? Der Gott, der uns alle gemacht hat, will bei uns wohnen? Der allmächtige König, der völlig rein ist, will bei dem unreinen Volk wohnen? Der Gott, der diesen Berg durch seine Anwesenheit so sehr geheiligt hat, dass jeder, der ihn berührt hat, sterben sollte? Und vielleicht war sein erster Gedanke erstmal, Gott, bitte nicht. Bitte nicht, dann müssen wir alle sterben, wenn du zu uns kommen willst. Und genau so ist es, aber Gott weiß, wie er unter einem sündigen Volk wohnen kann. Und deswegen zeigt uns die Stiftshütte nicht nur etwas über ihn, über seinen Charakter, sondern wir kommen jetzt zum zweiten Punkt. Es zeigt uns auch etwas darüber, wie können sündige Menschen mit einem heiligen Gott Gemeinschaft haben. Wie kann das funktionieren? Und das ist ein riesengroßer Schatten auf das, was Jesus dann letztendlich vollbracht hat. Deswegen schauen wir uns noch vier kürzere Punkte an darüber, was die Voraussetzungen sind, damit Gott mit Sündern Gemeinschaft haben kann. Das Erste, was wir sehen, Gemeinschaft mit Gott, verlangt Gottes Initiative. Ja, wir haben das in Kapitel 25, Vers 8 gesehen, dass Gott sagt, ich möchte unter meinem Volk wohnen. Nicht Mose macht hier den Vorschlag im Sinne von, hey Gott, ich habe gedacht, du könntest doch unter uns wohnen, wäre doch mega. Ich habe dir hier mal einen Plan gezeichnet, alles schon mitgebracht, so könnte das ungefähr aussehen, so stelle ich mir das vor. Ich mache mich auch an die Arbeit, das passt alles und du kannst dann einfach da reinziehen. Nein, Mose ist gar nicht auf die Idee gekommen. Es ist natürlich, wie immer, Gottes Initiative. Gott ist derjenige, der die Initiative ergriffen hat, dafür sein Volk zu retten, sein Volk in die Wüste zu führen, sein Volk mit seinem Volk einen Bund zu schließen. Und genau so ist Gott schon immer gewesen. Er hat den ersten Schritt gemacht bei der Erwählung von Abraham, Isaak und Jakob. Er hat den ersten Schritt gemacht bei der Rettung des Volkes aus Ägypten. Er hat den Schritt gemacht, damit das Volk in der Wüste nicht umgekommen ist. Der Bundesschluss mit dem Volk kam von Gott. Dass Gott hier jetzt mit Mose spricht, kommt von Gott. Dass Gott jetzt durch ein Zelt unter seinem Volk wohnen will, kommt von Gott. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was uns jede Religion und Weltanschauung lehren möchte. Nämlich dort heißt es immer, tu dies, lasse das, mach das, damit du irgendwann die Leiter hochklettern kannst, um zu Gott zu kommen. Und Gott macht von Anfang an klar, ihr könnt niemals zu mir kommen. Versucht's gar nicht erst, ich komme zu euch. Ich will Gemeinschaft mit euch haben. Und deswegen rufen die Christen in der Offenbarung immer zu, die Rettung ist bei unserem Gott oder die Rettung kommt von unserem Gott und von unserem Gott allein. Es ist kein Zusammenspiel im Sinne von, wir strengen uns ein bisschen an und dann sieht Gott unseren ganzen Einsatz, den wir gegeben haben und erhebt uns dann zu ihm. Sondern es ist einfach, Gott ist einfach gnädig, kommt runter und nimmt uns auf. Er ist der Gnädige, der von dem Rettung kommen muss. Das Zweite, was wir sehen, dass Gemeinschaft mit Gott Sühne verlangt. Was würde es dem Volk bringen, wenn Gott einfach zu ihnen kommt, ohne dass Vergebung stattfindet? Das würde ihnen gar nichts bringen. Gemeinschaft mit Gott verlangt Sühne. Und Sühne kann man so definieren, eine vorhandene Schuld muss beglichen werden, damit Frieden geschaffen wird. Also anders ausgedrückt, jemand muss die Rechnung zahlen, die unsere Schuld gegen Gott verursacht hat. Das muss passieren, damit wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Und Gott gibt dafür hier in der Stiftshütte ein Mittel. In der Übersetzung von Joab kam es gut raus. Der Deckel der Bundeslade, er heißt tatsächlich Sühnedeckel. Da steckt dieses Wort schon drin. Ja, in meiner Luther-Übersetzung heißt es hier Gnadenthron. Bringt etwas Ähnliches zum Ausdruck, dass Sühne stattfinden darf. Einmal im Jahr durfte eine Person, nämlich der Hohepriester aus dem Volk, hinter diesen dicken Vorhang und musste Blut an diesen Sühnedeckel spritzen. Und das hat zum Ausdruck gebracht, weil er sich vorher mit diesen Tieren identifiziert hat, eigentlich, wenn ich hinter den Vorhang möchte, müsste ich sterben. Dieses Tier ist stellvertretend für mich gestorben und das begleicht jetzt die Rechnung. In Vorausschau auf Jesus begleicht es die Rechnung dafür, dass ich jetzt Gemeinschaft mit Gott haben möchte. Wer Gemeinschaft mit Gott haben möchte, der braucht Sühne. Der braucht ein Opfer, damit die Rechnung wieder auf Null gesetzt wird. Und es geht noch darüber hinaus, wenn wir wirkliche Gemeinschaft mit Gott haben wollen, dann brauchen wir nicht nur jemand, der Sühne schafft, einmal im Jahr, sondern wir brauchen freien Zugang. Das ist der dritte Punkt. Gemeinschaft mit Gott verlangt freien Zugang. In der Stiftshütte gab es diesen schweren Vorhang, ich habe schon darüber geredet, und der sollte das Heilige vom Allerheiligsten trennen. Nur einmal im Jahr musste unter großem Rauch und mit großer Zeremonie dieser Hohepriester hinein. Und wörtlich übersetzt heißt dieser Vorhang tatsächlich, anders als die anderen Vorhänge in der Stiftshütte, er heißt das Abtrennende oder das Absperrende. Dieser Vorhang war wie ein riesengroßes Absperrband, was den Israeliten gezeigt hat, ganz wirkliche Gemeinschaft können wir mit Gott nicht haben. Das geht nur ganz, ganz kurz, einmal im Jahr. Damit wir wirkliche Gemeinschaft mit Gott haben müssen, muss dieser Vorhang weg. Wir brauchen unlimitierten, wir brauchen freien Zugang zu diesem Gott. Gemeinschaft mit Gott verlangt freien Zugang. Einmal im Jahr durften die Israeliten das erleben, aber wie schön, dass wir heutzutage nicht mehr die Stiftshütte haben, um zu Gott zu kommen. Und deswegen kommen wir jetzt zum vierten Punkt. Was hat das jetzt alles mit uns zu tun? Das ist der wichtigste Punkt. Wer bis jetzt geschlafen hat, der darf aufwachen. Stell dir einmal vor, du hast auf einmal richtig, richtig, richtig viel Geld, viel zu viel Geld, sodass du denkst, wow, die beste Investition, die ich damit tätigen kann, ist mir ein riesengroßes Luxushaus zu bauen, das voll überdimensional ist, weil du einfach viel zu viel Geld hast. Und da ist alles drin, was dazugehört. Ein Whirlpool, ein Helikopterstellplatz, auf dem du natürlich deinen Privathelikopter hast, ein Golfplatz, eine eigene Tiefgarage, Rosengarten mit Teichanlage und alles, was dein Herz begehrt. Und dann beauftragst du einen Architekten und der macht dir von diesem Luxushaus ein Modell mit allem drum und dran. Du bekommst irgendwann in dein riesengroßes Büro, was du jetzt hast, weil du viel zu viel Geld hast, bekommst du dieses Modell dann hingestellt, siehst es und dann siehst du den Pool und kannst schon fast spüren, wie es ist, in diesem Pool zu liegen. Du schaust dieses Modell an und siehst den Golfplatz und allein schon dieses Anschauen lässt dich zu einem ersten Hole-in-One fliegen, deine Gedanken. Beim Anblick des Rosengartens riecht es schon fast nach Rosen. Du hast zwar nur das Modell vor dir stehen, aber du kannst spüren, wie es ist, das Original irgendwann in den Händen zu halten. Und das ist es eigentlich, was die Stiftshütte mit uns machen sollte. Wir sehen ein Modell einer viel, viel größeren Realität, einer viel, viel größeren Herrlichkeit. Immer wieder kommt in unserem Text vor, Mose, sieh zu, dass du alles nach dem Urbild baust, was ich dir zeigen werde. Was ich dir auf diesem Berg hier zeige. Mach es alles wie das Original. Mach es alles wie die Realität. Das hier ist nur ein Abbild, nur ein Modell, wie Gemeinschaft mit Gott möglich ist. Ein paar Jahrhunderte später, nachdem diese Stiftshütte reingebracht wurde, wurde sie durch einen Tempel ersetzt. Und vielleicht haben sich die einen oder anderen gefragt, ist das jetzt das Original? War das das, was Mose auf dem Berg gesehen hat, was Gott ihm gezeigt hatte? Aber nein, irgendwann wird dieser Tempel zerstört. Ein neuer Tempel wird aufgebaut und die Israeliten haben vielleicht wieder gedacht, ist das das Original, was Gott dem Mose gezeigt hat auf dem Berg? Nein, auch dieser Tempel wird irgendwann nicht mehr existieren. Und so haben die Menschen Generation um Generation gewartet, darauf, dass endlich dieses Original kommt, was Mose auf dem Berg gesehen hatte. Und dann lesen wir Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wörtlich es zeltete unter uns. Die Stiftshütte ist auf diese Welt gekommen. Das Original war da. Und es war keine verbesserte Stiftshütte, kein noch imposanterer Tempel, sondern es war eine Person. Es war Jesus Christus selbst. Jesus, er zeltete unter uns. Er nahm Wohnung bei den Menschen. Jesus, er ist das Original, auf das die ganze Stiftshütte und Tempelgeschichte abgezielt hatte. Wenn man die Stiftshütte sich anschaut, dann weckt sie Sehnsucht nach einem Gott, der Leben gibt. Nach einem Gott, der mächtige König ist. Nach dem Gott, der kostbar ist, der heilig ist. Es weckt Sehnsucht nach dem Gott, der zu uns kommt und Initiative zeigt, der Sühne bringt und der den Zugang zu ihm frei macht. Und all das ist Jesus. Er ist dieser Gott, der Leben gibt und Leben erhält. Wir lesen in Kolosser 1, Vers 16, denn in ihm, in Jesus, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Jesus, er ist also der, auf den alles, was irgendwie mit Leben zu tun hatte in der Stiftshütte, hingewiesen hat. Aber Jesus, er ist auch der mächtige König, der im Himmel über den Cherubim thront. Er wird als der Sohn Davids beschrieben, der ohne Größenwahn, sondern mit Autorität sprechen konnte: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Ich bin viel, viel größer, als alle Cherubim es jemals sein könnten. Sie waren nur ein Schatten auf meine Größe und Majestät und Macht. Jesus, er ist der mächtige König. Jesus, er ist auch der Kostbare, dem die Weisen bei seiner Geburt Gold, Weihrauch und Myrrhe bringen, weil sie anerkennen, was Realität ist, nämlich dass Jesus der ist, dem alle Kostbarkeit gebührt. Jesus, er ist der Heilige, er ist der Perfekte und Reine, bei dem man sagen konnte, er ist das sündlose Lamm Gottes, das die Sünden der Welt tragen sollte. Jesus, er ist der Gott, der Initiative ergriffen hat, worauf uns die Stiftshütte schon hingewiesen hat. Nämlich, indem er sich klein gemacht hat, nicht wir haben ihn gesucht, sondern er hat uns gesucht. Er kam freiwillig auf diese Erde und schließt einen neuen Bund mit uns, mit seinem Volk. Er sagt, er vollbringt das Wollen und er vollbringt das Vollbringen zu unserer Errettung und zu unserer Heiligung. Von ihm kommt die Initiative. Jesus, er ist der Gott, der die Initiative ergriffen hat. Jesus, er ist auch unsere Sühne. Wir haben gesehen, die Stiftshütte weist es darauf hin, dass es jemand braucht, der uns endlich Gemeinschaft mit Gott ermöglicht. Und wer ist dieser Sühnedeckel? Auf wen weist das Ganze hin? Römer 3 sagt uns, das ist Christus. Christus ist dieser Sühnedeckel. Zu ihm kommen wir und wessen Blut bringt er? Von irgendeinem Bock oder Stier? Nein, sondern sein eigenes Blut. Und geht als der hohe Priester selbst hinter diesen Vorhang, zerreißt diesen Vorhang und bespritzt sein eigenes Blut auf sich selbst sozusagen, um Gott zu besänftigen, damit der Zorn Gottes auf ihm selbst liegt und nicht auf uns. Jesus, er hat den Zugang zu Gott freigemacht. Was ist passiert, als er am Kreuz seinen letzten Schrei ausgerufen hat? Wir lesen, der Vorhang des Tempels, das Abtrennende, das Absperrband, was uns eigentlich unmöglich gemacht hat, zu Gott zu kommen, das zerreißt von oben bis unten, mitten hindurch. Der Weg zu Gott ist jetzt frei. Und nicht nur einmal im Jahr, sondern 365 Tage im Jahr, 24/7, ist der Zugang zu diesem Gott frei durch Jesus Christus selbst. Wenn wir die Stiftshütte sehen, dann sehen wir ein wunderschönes Modell, aber es ist doch nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit vom Original, von Jesus, der all diese Dinge erfüllt. Deswegen die Frage, willst du Gott kennen, lernen, wie er ist? Dann komm zum Original, komm zu Jesus. Hast du Sehnsucht nach Versöhnung, nach Annahme von Gott? Dann komm zum Original, komm zu Jesus. Hast du Verlangen nach einem Leben, in dem du erfüllt bist von Liebe und Annahme und sie nicht mehr bei irgendwelchen Ersatzgöttern suchen musst? Dann komm zum Original, komm zu Jesus. Willst du endlich
nach Hause, in die Wohnung Gottes kommen, die für dich schon bereitet ist, dann komm zu Jesus. Willst du ungetrübte, echte und jetzt schon lebensverändernde Gemeinschaft mit diesem Gott haben, die niemals aufhört? Dann gibt es nur eine Antwort. Komm zum Original. Komm zu Jesus Christus. Ich will schließen mit einigen Versen aus Offenbarung 21, wo uns gezeigt wird, dass es im Himmel keine Stiftshütte oder einen Tempel mehr gibt. Warum nicht? Weil dort ist das Original, dort ist Jesus. Ich lese mit uns Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte oder das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm, unser großer Herr, Jesus Christus. Amen. Ich bete noch mit uns. Unser Herr, wie wunderschön bist du. Wir staunen darüber, dass du Gott bist, der sich uns in so wunderbarer Weise präsentiert hat und präsentiert in seinem Wort. Wir staunen darüber, dass bei dir alles zu finden ist, was wir auf dieser Welt vergeblich suchen. Wir wollen dich anflehen, dass du dich selbst groß machst in unseren Herzen. Dass du es schenkst, dass das unser ganzes Leben verändern darf, dich zu kennen. Dass das für uns mehr ist als alles andere. Wir sind so abhängig davon, dass du das in unsere Herzen schreibst. Wir wollen dich loben als den Gott, der Leben gibt. Wir wollen dich loben als den, der ja kostbar, völlig heilig ist, der mächtige König ist. Wir wollen dich loben dafür, dass du die Initiative ergriffen hast und uns gerettet hast. Wir wollen dich loben dafür, dass du Sühne geschaffen hast durch deinen Sühnetod am Kreuz. Wir wollen dich loben, dass wir einfach so mit dir reden dürfen, weil du selbst den Zugang zu diesem heiligen Gott freigemacht hast. Bitte lass unser Leben ein Lobpreis zu deiner Herrlichkeit sein. Immer mehr. Amen.